بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit der Reihe über die Bid'a, über die Erneuerung im Islam. Und zwar geht es heute um einen wichtigen Aspekt, der eigentlich so Dreh- und Angelpunkt dieses Themas ist. Und das ist die Unterlassungssunnah. As-Sunnah, also das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, unterteilt sich in das, was er umgesetzt hat und das, was er unterlassen hat. Und derjenige, der das nicht so im Gesamtbild sieht, wird auch dementsprechend die Bid'a nicht als Bid'a erkennen. Immer wieder diejenigen, die die Bid'a vertreten, sagen, nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht getan hat, heißt es nicht, dass es verboten ist. Das ist ein Argument. Nur weil er seinen Geburtstag nicht gefeiert hat, heißt das nicht, dass es verboten ist. Nur weil er nicht dies und jenes getan hat, heißt es nicht, dass es verboten ist. Das hört man sehr oft. Und man hört sehr oft, dass man sagt, die Bid'a Hasana, also die gute Bid'a, sie unterscheiden ja zwischen gute und schlechte Bid'a, das hatten wir ja letztes Mal kurz angeschnitten. Und die Bid'a Hasana ist das, was einen Ursprung in der Religion hat. Auch wenn diese Ibadah, dieser Gottesdienst nicht so getan wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie hat einen Ursprung und deswegen können wir diese Sache erfinden, weil Grundlage und Ursprung gibt es schon. Die Art und Weise, wie wir sie erfunden haben, die Bid'ah, die gab es zwar so nicht, aber immerhin die Grundlage. Und deswegen können wir nicht sagen, dass es eine Bid'ah ist, auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so nicht getan hat. So, die Antwort auf diese Sache ist, es gibt die Unterlassungssunnah. Was soll das heißen? Also, wir befolgen den Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem, was er getan hat, und wir befolgen den Propheten alayhi salatu wassalam in dem, was er unterlassen hat. Hat er etwas nicht getan, tun wir es nicht. Hat er etwas getan, tun wir es. Also gibt es die Sunna der Umsetzung oder die Umsetzungssunna, das, was er umgesetzt hat. Und es gibt die Unterlassungssunna, auf Arabisch As-Sunna at Tarkiyah, von Tark, also unterlassen. Und das ist, wie gesagt, Rückgrat dieser Thematik und Grundlage der Widerlegung der Bid'ah. Beispiele für das, was er unterlassen hat. Er hat unterlassen, beim Eid-Gebet den Adhan auszurufen. Al-Adhan gibt es doch bei Jumu'ah, oder nicht? Und bei den fünf Gebeten. Al-Eid, Salatul Eid. Gibt es da einen Adhan? Wird Adhan gemacht? Wird nicht gemacht. Er hat hier etwas nicht gemacht. Also gilt, wir müssen ihm folgen im Nichtmachen. Wenn jemand kommt und sagt, wisst ihr was? Ich mache Adhan zum Eid-Gebet. Und nur weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es nicht getan hat, heißt es ja nicht, dass es haram ist. Da sagen wir, doch. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht getan hat, heißt es, du darfst es nicht tun. Denn wäre es erlaubt, hätte er es getan. Warum? Warum machst du das, Al-Adhan? Sicherlich, weil es irgendeinen Nutzen haben soll. Oder nicht? Du bist ja bei Verstand. Du machst ja nicht Dinge ohne Sinn. So, jetzt sagst du, ich mache Al-Adhan zum Eid-Gebet, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht getan hat. Warum? Es gibt einen Nutzen. Sehr schön. Dieser Nutzen den hast nur du gemerkt. Weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch die abertausenden Sahabe haben das mitbekommen. Auch nicht die Tabi'in haben das mitbekommen, aber du. Das kann nicht sein. Das heißt also, die Tatsache, dass die Sahabe, der Nabi selbst, alaihi salatu wasalam, dann die Sahabe und die Tabi'in, die ersten Generationen, die Maßstab sind für das, was Sunna und Bid'ah ist. All die haben das nicht gemerkt, dass da ein Nutzen drin ist, aber du hast es gemerkt. Das kann nicht sein. Und hier wichtig, wie wir gleich sehen werden, die Bedingung oder die Definition der Bid'ah. Was war nochmal die Definition? Ja? Na.
Das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gemacht hat, das, was die Sahaba nicht bestätigt haben, trotz dessen, dass es den anders gab, und ein Hilfsmittel zählt nicht dazu.
Jazakallahu khairan. Allahi barik, mashallah. Also, erstens, eine Erfindung in der Religion. Wir reden jetzt nicht über Klimaanlage und Ventilator, kannst du gerne erfinden und uns dann verschenken. Bitteschön. Wir reden über in der Religion. Zweitens, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht bestätigt hat oder getan hat und auch nicht die Sahaba bestätigt haben, wobei der Anlass vorhanden war. Das ist der springende Punkt. Damit nicht jemand kommt und sagt, aber Sekunde mal, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh hat den Koran in ein Buch geschrieben. Gab es ein Buch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein. Es gab verschiedene Manuskripte, Utensilien, Knochen, Leder und so weiter. Aber als Buch, als Band war es nicht vorhanden. War der Anlass da? Nein. Was war der Anlass für Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh? Viele Korangelehrte unter den Sahaba wurden getötet. Man hatte befürchtet, dass nicht genug Leute den Koran weiter auswendig können. Also hat man es verschriftlicht, bevor alle sterben. Dieser Anlass, gab es ihn beim Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein. Also, obwohl es den Anlass gab, der gleiche Anlass, wenn du den Geburtstag feierst, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was ist der Anlass? Liebe des Propheten. Gab es sowas? Also hat man den Propheten geliebt früher oder erst jetzt, ab heute? Früher gab es das. Erinnerung an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gab es diesen Anlass auch? Hätte Umar und Abu Bakr und Abu Huraira sich nicht gern an den Propheten erinnert? Doch, also Anlass ist der gleiche. Beibringen der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tage des Geburtstags. Gab es diesen Nutzen nicht früher auch? Hat Abu Huraira bin Abbas und so weiter und so fort nicht auch die Leute immer wieder aufgeklärt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Doch. Also der Anlass ist der gleiche, aber sie haben keinen Geburtstag gefeiert. Also ist es Bid'ah. Das ist der springende Punkt. Der Anlass war da. Es gab, das hatte ich ja letztens erwähnt, Uthman radiallahu anh hat den zweiten Adhan eingeführt. Wobei es ja der erste ist, also der frühere. Der spätere ist ja der normale Adhan bei Jumu'ah. Sondern vor dem normalen Adhan ging ein Mann auf den Markt und hat Adhan gemacht. Gab es den Anlass dazu zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein, so viele waren es nicht, dass ein Adhan nicht ausgereicht hat. Zweitens, es ist Uthman. Und Uthman radiallahu anh gehört zu den rechtgeleiteten Kalifen, deren Sunna wir umsetzen sollen. Also, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas unterlässt, obwohl der Anlass da ist, Eid, da kommen alle Leute, oder nicht? Warum hat er keinen Adhan gemacht? Also dürfen wir keinen Adhan machen. Russel für jedes Gebet. Jetzt kommt jemand und sagt, wisst ihr was, ihr macht Wudu, ich mache Russel. Für jedes Gebet mache ich Russel. Sagen wir, Jazakallahu khairan, Allah ibarak, mashallah, Taqwa, wirklich, das ist, mashallah. Wir sagen, Bid'ah. Was? Russel ist Bid'ah. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei jedem Gebet Russel genommen? Nein. Er hat es unterlassen, dann ist die Sunna was? Es zu unterlassen. Das ist As-Sunna At-Tarkiyya. Adhan für Tarawih-Gebet. Gibt es Adhan für Tarawih-Gebet? Gibt kein Adhan für Tarawih-Gebet. Also sollen wir auch keinen Adhan zum Tarawih-Gebet erfinden. Das sind also einige Beispiele des Unterlassens. Sein Unterlassen dieser Dinge und sein beständiges Verharren auf dem Unterlassen. Bei Abwesenheit jedes Hinderungsgrundes, das ist Nummer eins, und Vorhandensein der Beweggründe und in einer Zeit, die die Zeit der Gesetzgebung war, ist ein Beweis dafür, dass hier das Unterlassen das Gesetzmäßige ist und dass die Ausführung dem Gesetz widerspricht. Noch einmal, drei Punkte. Erstens, es gab keinen Hinderungsgrund. Also, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es nicht unterlassen. Er wollte zwar, konnte es aber nicht. Warum? Es gab einen Hinderungsgrund. Sehen wir noch. Zweitens, die Ursache war vorhanden. Zum Beispiel Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum hat er dann keinen Geburtstag gefeiert? Die Ursache, der Grund für diese Bid'ah, die gab es früher auch. Zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich mache Adhan für Eid. Gab es früher auch Eid oder nicht? Kamen alle Leute zum Eid oder nicht? Selbst diejenigen, die Frauen, die nicht beten dürfen, sollten zum Eid kommen und so weiter. Also ganz Medina. Und trotzdem hat er keinen Adhan gemacht. Gab es also den gleichen Grund? Ja. Drittens, wir reden von der Zeit, in der überhaupt Gesetze erlassen wurden. Zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also wenn ein Gebot kommt, dann in dieser Zeit. Und trotzdem hat es der Prophet nicht getan, alaihi salatu wassalam. Dann gilt was? Geboten ist das Unterlassen. Es umzusetzen wäre verboten. Das ist also die Grundidee hinter der Argumentation anhand der Sunna at-Tarkiyya. Allgemeine Belege für diese Angelegenheit ist die Aussage Allahs Azza wa Jalla: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam als Religion erwählt. Also die Religion des Islams ist vollkommen. Hier kommen natürlich die Leute, die die Bid'ah befürworten, also die Bid'ah Hasana, und sie sagen, ja, aber Sekunde mal, gemeint ist, die Religion ist vollständig, inklusive Ableitungen. Inklusive Ableitungen. Du sagst doch selbst, Drogen sind haram oder nicht? Sind Drogen haram oder nicht? Wo steht das im Koran? Wo steht das in einem Hadith? Nirgends, oder? Sehr schön. Bid'ah. Verbieten von Drogen, Bid'ah. Das hätten die gern, ne? Die Drogendealer. Warum? Weil steht weder im Koran noch in der Sunna verboten. Warum sagen wir, es ist verboten? Weil Allah Jalla wa Ala sagt im Koran, wir sollen uns nicht selbst schaden. Oder nicht? Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, Alkohol ist verboten. Was ist mit Alkohol? Ist berauschend. Und Drogen sind berauschend. Das nennt man wie? Qiyas, Analogieschluss. Siehst du? Genau das, was du gerade machst, machen wir auch. Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen Geburtstag feiern. Qiyas. Also, al-yawma akmaltu lakum dinakum, widerspricht nicht der guten Bid'ah. Da sagen wir, Al-Qiyas muss einen Grund haben. Du kannst nicht einfach Qiyas machen, so wie du Lust hast. Es muss einen Grund geben. Und deswegen machst du Al-Qiyas. Nicht jeder Qiyas ist gültig. Und wenn wir so argumentieren würden, alles klar, dann auf die Bid'ah mit Gebrüll. Weil du kannst ja dann alles zur Bid'ah Hasana erklären. Der Adhan zum Eid, Adhan zum Tarawih und andere Sachen, wie wir gleich sehen werden. Also das ist nicht damit gemeint, dass wir den Qiyas, den wir für die Gesetzgebungen, die Gebote, zum Beispiel eben solche Verbote benutzen, benutzen, um Gottesdienste zu erfinden. Das ist nicht das Gleiche. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, sagte, Wir folgen der Sunna sowohl in der Handlung als auch im Unterlassen. Also hat er bestätigt, es gibt etwas, das nennt sich Unterlassen. Und da folgen wir ihm. Al-Shawkani sagte, sein Unterlassen einer Sache ist wie sein Handeln einer Sache in der Nachahmung seines Beispiels. Also genauso wie wir ihm folgen, wie wir uns ein Beispiel nehmen an ihm. Im Umsetzen nehmen wir uns ein Beispiel an ihm, im Unterlassen. Al-Shinqiti rahimahullah sagt über die Aussage Allahs Jalla wa Ala, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Und der Gesandte sagte, O mein Herr, mein Volk hat wirklich diesen Koran verlassen. Al-Shinqiti sagt, Al-Subki sagte, er hat aus dieser Aya in Surat al-Furqan eine Usul-Frage abgeleitet, nämlich, dass das Unterlassen eine Handlung ist. Al-Imam al-Subki, rahimahullah, sagt, diese Ayah belegt einen Grundsatz. Unterlassen ist eine Tat. Nichts tun ist eine Tat, für die du zur Rechenschaft gezogen wirst. So, und er sagt jetzt, also Subki, ich bin auf drei Beweise gestoßen, die darauf hinweisen, dass das Unterlassen einer Handlung, dass das Unterlassen eine Handlung ist. Und ich habe niemanden gesehen, der darauf aufmerksam geworden ist. Also er sagt, also das habe ich noch nicht gelesen in anderen Werken, die Belege für diese Sache. Der erste ist die Aussage, und der Gesandte sagte, O mein Herr, mein Volk hat wirklich diesen Koran verlassen. Das bedeutet also, er sagt, diese Menschen haben diesen Koran verlassen. Was haben sie denn getan also? Sie haben nicht Koran gelesen. Sie haben den Koran nicht beachtet. Also das ist was? Ein Unterlassen. Sie haben nichts getan. Und dafür tadelt An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diese Menschen. Für was? Für ihr Nichtstun. Also ist das ein Beleg dafür, dass das Unterlassen eine Tat ist. Al-Shinqiti sagte dann weiter, eine weitere Ayah, die belegt, dass das Unterlassen eine Tat ist. Allah Azza wa Jalla sagt, لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Warum verbieten ihnen die Rabbiner und Gelehrten nicht ihre Sündhaftigkeit im Reden und ihr Verzehren des Verbotenen? Allah tadelt die Rabbiner und die anderen, Mönche und so weiter. Er sagt, warum sagen sie den Leuten nicht, ihr sollt aufhören, schlecht zu reden und ihr sollt aufhören, Verbotenes zu verzehren, also falsch Geld zu verdienen oder falsch Geld zu investieren. So, und was sagt jetzt Allah Azza wa Jalla? Wie abscheulich ist, was sie tun. Was haben sie denn getan, diese Rabbiner? Nichts. Die haben es unterlassen. Das beschreibt Allah hier wie? Als Tat. Nicht nur Tat, sondern yasna'un. Das heißt, merkanu yasna'un. As-sun, also dass man etwas herstellt. Ja, also, dass sie etwas gebracht haben, gemacht haben. Obwohl was? Obwohl sie ja gar nichts getan haben. Und das ist ein Beleg dafür, dass die Unterlassung eine Tat ist. Warum reden jetzt die Ulama darüber? Um zu erklären, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam was unterlässt, hat er damit was getan? Eben uns gesagt, ihr sollt es nicht tun. Das ist jetzt die Frage. Also warum belegen die Ulama diese Sache? Wenn wir uns Al-Hadith, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachten. Das ist eine Usul Al-Fiqh-Frage. Also wie leite ich Gebote ab aus Koran und Sunna? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, tu dies, unterlasse dies, okay, dann ist ja klar. Dann tue das, was er, wozu er dich aufgerufen hat, und unterlasse das, was er dir verboten hat, wenn er es deutlich sagt. Jetzt ist aber die Frage, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache nicht getan hat, heißt das für uns, wir sollen es auch nicht tun? Das ist die Frage. Damit wir das beantworten, müssen wir erstmal fragen, Unterlassung, ist das eine Tat? Wenn ja, also hat er was getan. Also hat er uns gezeigt, eben indem er es nicht getan hat, hat er uns gesagt, tut's nicht. Ist die Fragestellung klar? Die dritte Ayah. Sie pflegten, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Auch über die Juden und Christen. Sie pflegten einander nicht vom Verwerflichen abzuhalten. Sie haben nicht das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Was haben sie getan? Nichts. Sie haben nicht das Gute gebietet. Also, sie pflegten einander nicht vom Verwerflichen abzuhalten, das sie taten. Wie abscheulich ist, was sie zu tun pflegten. Im Deutschen kennen wir auch unterlassene Hilfeleistung. Ist das eine Tat oder nicht? Ist eine Straftat. Aber Sekunde mal, ich habe nichts getan. Genau das ist die Tat. Das ist die Tat gewesen. Dass du eben nichts getan hast. So, wenn wir das so erkennen, dann bedeutet das, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas nicht tut, hat er was getan. Was hat er denn getan? Er hat uns gesagt, ihr sollt es nicht tun. Er muss also nicht explizit immer wieder sagen, tu das nicht und tu das nicht und tu das nicht und das auch nicht und das darfst du auch. Wenn er es sagt, okay, dann wissen wir, es ist verboten. Aber was ist, wenn er nichts sagt und es nicht tut? Verboten. Natürlich mit Bedingungen. Auch in der Sunna findet sich der Beleg für das Unterlassen, dass das eine Tat ist. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand die Muslime sicher sind. Der Muslim ist also derjenige, der was macht? Nichts. Er beleidigt nicht. Er schlägt nicht. Das ist der Muslim, der nichts macht. Also ist das auch ein Beleg, dass das Unterlassen eine Tat ist. Ebenso aus der Sprache, aus der arabischen Sprache, und zwar die Gefährten, radiallahu anhum, als sie die Moschee des Propheten gebaut haben, alayhi salatu wassalam, haben sie ein Gedicht aufgesagt. Sie sagten, لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ. Wenn wir sitzen, während der Prophet arbeitet, die Moschee baut, so ist das von uns ein fehlgeleitetes Handeln. Wenn wir nur zuschauen, nichts machen, also das ist eine schlimme Tat. Aber ihr habt doch nichts getan, ihr wart nur am Sitzen. Ja, genau das ist die Tat. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Sahaba so sensibel waren in dieser Sache. Hat der Prophet nicht getan, alayhi salatu wassalam, dürfen wir nicht tun. Nicht so wie die Bid'a-Anhänger sagen, nur weil er es nicht getan hat, heißt nicht, dass es verboten ist. Doch, heißt, dass es verboten ist. Ibn Umar radiallahu anh sagte, gewiss, das Duha-Gebet ist eine Bid'a. Wie Bid'a? Sekunde mal, das ist doch eine Sunna. Es geht jetzt nicht darum, ob Salat und Duha Sunna ist oder nicht. Es ist eine Sunna. Es geht darum, Ibn Umar radiallahu anh hat es noch nicht mitbekommen. Er hat noch nicht mitbekommen, dass Duha-Gebet Sunna ist. Wie hat er sich verhalten? Hat er gesagt, oh ja, also ob es ein Hadith gibt oder nicht, betet mal, ruhig, immer drauf los. Beten ist gut. Hat er das so verstanden? Oder hat er gesagt, Junge, was macht ihr denn? Was ist das? Duha-Gebet, wie Duha-Gebet? Bid'a. Er hat es noch nicht mitbekommen. Diese Allergie zeigt, wie waren die Sahaba? Sekunde mal, Sekunde mal. Hat der Prophet das getan, alayhi salatu wassalam? Nein, also dürfte nicht tun. Natürlich danach, als er mitbekommen hat, dass es Sunnah ist, ist wieder was anderes. Es geht also jetzt nicht darum, ist Salat al-Duha Sunnah oder nicht? Das ist nicht die Frage. Natürlich ist es eine Sunnah. Die Frage ist, wenn ein Sahabi eine Sache nicht mitbekommen hat, hat er es gebilligt? Oh, ist schön. Hauptsache, du hast Ikhlas. Dann erfinde, was du willst. War das die Einstellung? Oder war die Einstellung Handbremse? Sekunde mal. Was machst du denn da? Ibn Umar, radiallahu anhu, sagte auch, ich betete hinter dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und er hat kein Qunut aufgesagt. Qunut, Allahumma hadina fi man hadait, u'afina fi man afait. Er hat es nicht mitbekommen. Heißt nicht, dass es nicht Sunnah ist, weil es gibt andere Überlieferungen. Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Noch einmal, es geht jetzt nicht um die Thematik Qunut, ist Sunnah oder nicht Sunnah. Das ist ein Thema, da sind sich die Gelehrten nicht einig. Es geht darum, wie gingen die Sahaba mit Anbetungen um, worüber sie kein Beleg mitbekommen haben. Haben sie gesagt, nicht schlimm, dass der Prophet es nicht getan hat, alayhi salatu wassalam, heißt ja nicht, dass es verboten ist. Also macht ruhig. War das ihre Einstellung? Er sagt, ich betete hinter dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und er sprach kein Qunut. Ich betete hinter Abu Bakr, radiallahu an, und er sprach kein Qunut. Ich betete hinter Umar, radiallahu an, und er sprach kein Qunut. Ich betete hinter Uthman, radiallahu an, und er sprach kein Qunut. Und ich betete hinter Ali, radiallahu an, und er sprach kein Qunut. Dann sagt er, mein Sohn, das ist eine Bid'ah. Bitteschön. Für die, die sagen, bei euch ist alles Bid'ah, Bid'ah, Bid'ah. Ja, bitteschön. Ibn Umar, knallhart, das ist eine Bid'ah. Warum? Er hat es nicht mitbekommen. Ich habe den Propheten gesehen, alayhi salatu wassalam. Ich habe mit ihm gelebt, mit Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Keiner hat es getan. Ja, wo liegt das Problem? Ist doch schön. Die Ikhlas und Dua ist doch schön. Zikrullah azza wa jal. Und Junge, es ist nicht erlaubt zu erfinden. Das war die Einstellung der Sahaba, radiyallahu anhu. Abdullah ibn al-Mughaffal, radiyallahu anhu. Sein Sohn, Ibn Abdillah, Ibn al-Mughaffal, hatte beim Lesen der Fatiha im Gebet Bismillahirrahmanirrahim laut rezitiert. Das ist die schafi'itische Ansicht. Also auch hier bitte, es geht uns nicht darum, ist es jetzt geboten oder nicht. Das sind nur Beispiele für die Sensibilität der Sahaba, für diesen Grundsatz. Ich habe es nicht mitbekommen, Bid'ah. Und zwar hat er Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin gesagt. Als er fertig war, sagte sein Vater, oh mein Sohn, hüte dich vor Neuerungen im Islam. Wow, Akbar, was passiert? Der hat doch gerade nur gebetet. Denn ich betete hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und hinter Abu Bakr, Umar und Uthman radiallahu anhum, und sie begannen die Rezitation nicht mit Bismillahirrahmanirrahim. Gemeint ist also laut. Nicht leise kannst du, aber es gemeint ist, sollen wir es laut sagen. Und ich sah niemals einen Mann, dem eine Neuerung mehr verhasst war als ihm. Das bedeutet also, diese Sahaba und natürlich auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sie waren gegen Neuerungen. Das zeigt alles die Grundeinstellung der Sahaba in Bezug auf As-Sunnah At-Tarkiyya. Grundlage ist, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es nicht getan, Verbot. Noch einmal, wir reden hier über die Ibadat. Natürlich auch Aqidah. Du kannst auch keine Aqidah erfinden, aber wir reden jetzt nicht über das Weltliche. Du willst ein neues Handy herstellen, neue Firma gründen, mach was du willst, solange es im Rahmen des Halal ist. Aber du darfst erfinden. Im Weltlichen gilt, erfinde, wie du willst, solange du keine Sünde begehst. Zins, Betrug. Aber erfinde. Aber in der Ibadah nicht. Kommen wir nun zur Einteilung des Unterlassens. Also, wir haben gesagt, grundsätzlich gilt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat, dürfen wir nicht tun, aber natürlich muss das auch präziser erklärt werden. Erstens, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Dinge unterlassen aus menschlicher Natur. Also nicht religiös. Er, so sein Befinden war, er mag das nicht. Ein Beispiel, dass er eingeladen wurde zum Essen, aber er hat nicht Eidechsenfleisch gegessen. Er sagte, es war nicht im Land meines Volkes und ich empfinde Abneigung dagegen. Also ich kenne das nicht und deswegen tut mir leid, esse ich nicht. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, willst du jetzt sagen, das Haram? Ihr mit Sunna und was weiß ich, was alles ist Bid'ah. Sag mir, Sekunde mal. Du willst jetzt widerlegen, dass das Unterlassen ein Gebot ist? Und du willst jetzt behaupten, aha, siehst du, deswegen musst du jetzt stringent, ja, weiter sagen, das ist Haram zu essen. Nein. Wenn das eine Sache ist, die mit der Natur des Propheten zu tun hat, alayhi salatu wassalam, und nicht etwas Religiöses, dann ist sein Unterlassen kein Verbot für uns. Wer sagt das? Ja, die Sahaba haben es gegessen. Radiallahu anhu. Oder haben sie es nicht gegessen? Ja, wer erklärt uns das Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Sahaba. Wenn also der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas unterlassen hat, aber die Sahaba haben es getan, heißt was? Ah, das sind keine religiösen Aspekte, sondern das war irgendetwas in der Natur des Propheten alaihi salatu wasallam. Seine Art, er mag dieses Essen nicht, heißt nicht, dass es Haram ist. Das zweite, das Unterlassen, für das ein Beweis seiner Besonderheit, alayhi salatu wassalam, vorliegt. Es gibt Dinge, die sind extra für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Extra für ihn. Keiner macht ihm danach. Nur er macht das. Dazu gehört zum Beispiel die Annahme von Almosen. Das Essen von Spenden. Er und natürlich Ahlu al-Bayt, die Familienangehörigen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Yani kann jetzt jemand kommen und sagen, ja, Sekunde mal, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, da kam jemand und hat ihm Tamr gegeben und dann hat er nichts davon gegessen, Tamr ist Haram. Weil ihr, bei euch ist alles Bid'a, weil ihr sagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es unterlassen hat, ist Bid'a, Tamr ist Bid'a. Junge, warum hat das unterlassen? Weil das eine Besonderheit war beim Propheten alayhi salatu wassalam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jetzt nicht beim Unterlassen, sondern beim Umsetzen oder auch Unterlassen, könnte man auch sagen, und zwar, dass er das Fasten fortgesetzt hat, ohne etwas zu essen. Darfst du das? Kannst du sagen, weißt du was, Alhamdulillah, im Winter, Maghrib bis 16:30, Junge, also, und außerdem, ich kann bis morgen, Alhamdulillah, ich habe letzte Nacht, Allahumma barik, Iftar war Hammer, das reichte für 3 Tage. Und deswegen, ich werde jetzt 2-3 Tage nichts essen. Ist auch ein Unterlassen, oder nicht? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es unterlassen. Aber er hat uns erklärt, dass das eine spezifische Sache ist. Nur er, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ernährt mich. Also es gibt Besonderheiten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da macht ihm keiner nach. Außer, wie gesagt, bei der Spende, Familienangehörige des Propheten, alaihi salatu wasallam. Drittens, das Unterlassen zur Erklärung oder aus Gehorsam gegenüber einem allgemein bekannten Urteil, das sowohl für ihn als auch für uns gilt. Das Urteil des Unterlassens ergibt sich hier aus dem erklärenden und oder verpflichtenden Beweis. Ein Beispiel. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war auf dem Weg zur Hajj. Und die Sahaba waren mit ihm. Und die Sahaba radiallahu anhum, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, sie haben die Umrah gemacht, sie sollen austreten aus dem Weihezustand, Ihram, und dann noch einmal neu eintreten in den Weihezustand für die Hajj. Er hat ihnen das befohlen. Er selbst hat es aber nicht getan. Da haben die Sahabe ihn gefragt, Rasulullah, du hast den Sahabe gesagt, bitte tretet aus dem Weihezustand und tretet nochmal ein, du aber nicht. Da sagte er, ich habe mein Haar mit einer Maske behandelt, also damit eben keine Flöhe und so weiter und so fort kommen, und mein Opfertier bereits geschmückt, was heißt geschmückt, also sichtbar gemacht, das ist ein Opfertier, weil damit keiner kommt und es klaut. Also, dass die Leute Achtung haben. Guck mal, dieses Schaf, dieses Kamel, diese Kuh hier, nicht anfassen. Das ist für Eid al-Adha gedacht. Ja? Deswegen hat man Sachen dran gehängt, damit bekannt ist, das ist nicht irgend so ein Schaf, was hier rumdackelt, sondern das ist extra für eine Ibadah. Also, du Dieb, ich such dir was anderes, darfst du nicht, aber, sondern auf keinen Fall dieses hier. Also sagte er, ich habe mein Haar behandelt und mein Opfertier geschmückt, daher löse ich mich nicht aus dem Ihram, bis ich geschlachtet habe. Das ist die andere Form der Hajj. Es gibt ja drei Formen Hajj. Entweder du machst nur Hajj oder du machst Umrah und Hajj. Diese Umrah und Hajj, entweder du machst Umrah, gehst wieder raus aus dem Ihram-Zustand, gehst neu in einen Ihram-Zustand, für Hajj, oder ein Ihram-Zustand, mit dem machst du Umrah und Hajj. Das sind die drei Formen der Hajj. So, was ist jetzt der springende Punkt? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ja etwas unterlassen. Was hat er unterlassen? Austritt aus dem Weihezustand. Aber warum? Er hat es begründet. Das heißt, wir können nachvollziehen, warum er hier das nicht getan hat. Das ist keine Sache, wo wir nicht wissen, gab es irgendeinen Grund? Nein. Manchmal also, bei Unterlassungen, erklärt er, alayhi salatu wassalam, warum er eine Sache unterlassen hat. Ein weiteres Beispiel. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, und bete niemals über einen von ihnen, der gestorben ist. Gemeint sind wer? Ja? Die Munafiqun, die Heuchler. So, er hat das Totengebet für die Heuchler nicht verrichtet. Wissen wir warum? Ja, aber Allah hat es gesagt. Das bedeutet also, manchmal gibt es Unterlassungen, die wurden begründet, klar und deutlich benannt, warum er es unterlassen hat. Viertens, das bloße Unterlassen, das nicht zu den vorherigen Kategorien gehört. Also es ist nicht wegen seiner natürlichen Art, seiner Natur. Es ist nicht wegen seiner Besonderheit, es ist nur für ihn. Es ist nicht, weil wir den Grund kennen. Also, er unterlässt jetzt etwas. Warum? Wissen wir nicht. Das ist der springende Punkt. Und hier gibt es zweierlei zu unterscheiden. Erstens, das, dessen Urteil für ihn, sallallahu alaihi wasallam, durch seine Aussage oder durch Ableitung bekannt ist. Und zweitens, dass dessen Urteil nicht bekannt ist. Beispiele. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat unterlassen, den Friedensgruß zu erwidern, wenn er im unreinen Zustand war. Also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, wa alaikum assalam, wenn er nicht im unreinen Zustand war. Nicht im reinen Zustand war. Jazakallahu khairan. Also, was wir nicht als sein Urteil kennen, so tragen wir es, wenn es ersichtlich ist, dass er es als gottesdienstliche Annäherung unterließ. Also, jetzt müssen wir gucken, hat das irgendwas mit Ibadah zu tun, dass er das nicht getan hat? Und hier, ja, wir können das ableiten. Warum hat er nicht, alaikum salam, gesagt? Es ist was Religiöses. Er hatte kein Wudu oder Tayammum eben. Das heißt, obwohl er es nicht gesagt hat, können wir es ableiten. Hier gilt, dass da können wir ihm nachahmen. Das können wir auch machen. Was aber nicht den Anschein des gottesdienstlichen Unterlassens hat, betrachten wir als Unterlassen von etwas Erlaubtem. Wie wenn er es, alayhi salatu wasalam, unterließ, auf einer Seite der Straße zu laufen. Er ist nicht da gelaufen, sondern da. Heißt das, da gibt es irgendein Gebot? Nee, das ist was ganz normal. Er wollte nicht hier gehen, sondern hier. Oder er saß in der Moschee an einem bestimmten Platz und nicht an einem anderen. Bedeutet das irgendetwas, wenn er nichts dazu gesagt hat? Nee, das ist jetzt Unterlassen von Erlaubtem. Das sind also die Formen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterlässt. Er unterlässt Dinge, die in seiner Natur sind, oder weil er etwas Besonderes ist, oder wir wissen warum, oder wir wissen es nicht warum. Dann können wir aber ableiten, das hat irgendwas mit Religion zu tun, ja? Fall, er hatte keinen Tahara. Oder wir wissen das nicht, dann geht es um was? Weltliche Sachen. Der wollte hier sitzen und nicht da. Bitteschön. Das ist was Weltliches. Es hat nichts mit der Religion zu tun. Jetzt ist die Frage, warum unterlässt der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt Dinge? Nicht, was sind die Formen, das hatten wir erledigt, sondern was sind die Gründe? Warum unterlässt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dinge? Erstens, das Unterlassen einer empfohlenen Handlung aus Furcht, dass sie zur Pflicht wird. Wie was? Ja? Das Tarawih-Gebet. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat in der Jama'a als Gemeinschaft Tarawih gebetet, ungefähr 3 Nächte. Dann hat er es unterlassen und er sagte, ich befürchte, dass es zur Pflicht wird. Also hat er hier, warum es unterlassen? Damit es keine Erschwernis ist für die Umma. Das heißt, manchmal unterlässt er es aus Barmherzigkeit. Dann die zweite Art, er unterlässt manchmal Dinge, alayhi salatu wassalam, damit du nicht denkst, es sei eine Pflicht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten?
Das erste, dass es von Allah als Pflicht gemacht wurde.
Genau. Barakallahu fik. Beim ersten Fall ist, er unterlässt etwas, damit Allah es nicht als Pflicht macht. Der zweite Fall ist, er unterlässt, damit die Leute wissen, das ist nicht Pflicht. Die Leute, damit sie wissen, das ist erlaubt. Also Sunna, kein Fard. Ein Beispiel dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu jeder Gebetszeit Wudu erneuert hat. Dann in der Eroberung von Mekka, als er Mekka erobert hat, hat er alaihi salatu wasallam mehrere Gebete mit einem Wudu verrichtet. Da sagte Umar radiallahu an, O Gesandter Allahs, heute hast du etwas getan, was du sonst nicht getan hast. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bewusst habe ich dies getan, O Umar. Also ich habe den Wudu heute bewusst unterlassen. Warum? Damit die Leute nicht denken, du musst zu jeder Gebetszeit, ob dein Wudu noch gültig ist oder nicht, musst du immer Wudu machen. Er hat es einmal unterlassen. Also einen Tag hat er es unterlassen und nur mit einem Wudu mehrere Gebete gebetet. Natürlich hat er sein Wudu da nicht verloren. Also das ist ein Grund, warum er Dinge unterlässt, damit nicht ein falsches Bild entsteht. Ah, oh, okay, der hat es immer getan, also muss eine Pflicht sein. Drittens, das Unterlassen wegen der Erschwernis, die der Umma durch die Nachahmung in dieser Handlung entstehen würde, selbst wenn sie nur empfohlen ist. Dazu gehört das Unterlassen des schnellen Schreitens in den letzten 4 Umrundungen der Kaaba. Ar-Raml, dass die Männer etwas zügiger laufen, ist in welcher Runde? Ersten 3. Erste Runde, zweite Runde, dritte, wenn natürlich Platz ist. Nicht du, mach mal Platz, ich muss jetzt diese Sunna machen. Sondern wenn es geht, dass du etwas schneller geht und nicht rennen. Wir sind nicht bei der Olympiade. Ja, es gibt Leute, die flitzen dann, Junge, was ist los? Sunna, doch nicht, schon etwas zügiger. Aber jetzt nicht ICE. Auf jeden Fall, das hat er wie lange gemacht? 3 Umrundungen. Warum nicht 7? Erleichterung. Ja, also 7 Umrundungen, machen wir das mal oben auf dem Dach. Neben der Kaaba, okay, Allahumma barik, ja. 1, 2, 3, 4. Und auf dem Dach, 1, 2, ja, viel Spaß, wenn da die Sunna wäre, 7 Runden joggen. Schon anstrengend. Also, er hat es aus Erleichterung auf 3 begrenzt. Die vierte Art, das Unterlassen einer geforderten Handlung aus Furcht, dass durch ihr Vollziehen ein größerer Nachteil entsteht, als durch das Unterlassen. Zum Beispiel, und das nennt man As-Siyasatu Shar'iyya, also das Verwalten oder dieses, Siyasa ist eigentlich Politikwissenschaft, islamische Politikwissenschaft von mir aus, also, dass du beachtest, was sind Vorteile, Nachteile, und zwar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aisha, wenn dein Volk nicht noch nahe an der Zeit des Unglaubens wäre, ja, also die Muslime sind frisch im Islam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lebte wie lange? 23 Jahre als Prophet. Das ist relativ wenig. Also das waren jetzt keine 100 Jahre und die nächsten Generationen sind Muslime und so weiter, sodass der Islam bei jedem so verankert war. Natürlich die größten Sahaba und so weiter und so fort, das ist klar. Es geht um diejenigen, zum Beispiel die Wüstenaraber, ja, diese Nomaden, die ab und zu mal kommen. Einige sind ja vom Islam abgefallen dann. Und die nennen wir nicht Sahabi, weil einige kommen und sagen, Sahaba sind Murtad. Ein Sahabi ist ein Mensch, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begegnet ist, an ihn glaubt und als Muslim gestorben ist. Sahabi, der als Kafir gestorben ist, was ist das? Das ist doch kein Sahabi. Ein Sahabi ist nur derjenige, der auch als Muslim gestorben ist. Auf jeden Fall. Er sagt, wenn sie nicht frisch im Islam wären, hätte ich die Kaaba niedergerissen und ihr zwei Türen gemacht. Eine, durch die die Menschen eintreten und eine, durch die sie hinausgehen. Die Kaaba war ja nicht viereckig, sondern sie war an der einen Seite eckig, an der anderen Seite oval. Ja, dieser Hijr Ismail, der eigentlich nichts mit Ismail a.s. zu tun hat, aber auf jeden Fall, der heißt so. Hijr Ismail, diese Umrundung, die gehörte zum Bau der Kaaba, das war verschlossen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Leute nicht frisch im Islam wären, hätte ich die Kaaba restauriert. Aber viele Leute, er redet natürlich jetzt nicht über die großen Sahaba, Bakr, Umar, Uthman, egal was er sagt, sie würden es tun. Sondern wie gesagt, besonders die nicht so oft beim Propheten waren, alaihi salatu wassalam, die würden was sagen, was macht der da? Der macht die Kaaba kaputt. Junge, das ist der Prophet. Ja, aber der macht die Kaaba kaputt. Aber es ist doch die Offenbarung. Ja, aber der macht die Kaaba kaputt. Es gibt Leute, die sind dann so emotional, dass sie es nicht nachvollziehen. Deswegen sagte Nabi sallallahu alaihi wasallam, also mache ich es nicht. Eigentlich wollte er es machen. Er hat sie unterlassen aus was? Aus Nachsicht, aus Weitsicht. Ein weiteres Beispiel ist, dass er die Munafiqun nicht getötet hat, obwohl er wusste, sie sind Erzfeinde und wollen ihm den Tod. Und trotzdem hat er sie am Leben gelassen. Er wusste ganz genau, die warten auf die Sekunde, wann bringen wir ihn endlich um. Und die Sahaben haben gesagt, ja Rasulullah, warum lässt du sie? Da sagte er, damit die Leute nicht sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tötet seine Anhänger. Also hier hat er etwas unterlassen, obwohl er das Recht dazu hätte. Warum? Aus Furcht, dass es falsch aufgenommen wird. Dann das Unterlassen als Strafe. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat das Totengebet für jemanden nicht gebetet, der Schulden hatte, bis jemand gesagt hat, ich übernehme seine Schulden. Sechstens, das Unterlassen aufgrund eines rechtlichen Hindernisses. Hier kommen wir zum Hindernis. Was haben wir denn vorhin gesagt? Wenn es kein Hindernis gibt und die Ursache, der Anlass ist auch zur Zeit des Propheten gewesen, alayhi salatu wassalam. Und drittens, es ist die Zeit der Gesetzgebung. Wer soll denn sonst Gebote erlassen? An-Nabi alayhi salatu wassalam. Und er hat es trotzdem nicht getan. Dann bedeutet es, wir dürfen es nicht tun. So, was sind Hinderungsgründe? Zum Beispiel, dass An-Nabi sallallahu alaihi wasallam verschlafen hatte. Er hatte einmal As-Subh verschlafen. So kann jetzt jemand kommen und sagen, aha, okay, also Subh schlafen geht. Nee, nee, er war daran gehindert. Das war ja nicht freiwillig von ihm. Das heißt also, es mag sein, dass er Dinge unterlässt, nicht weil er es nicht machen will. Er wollte beten, aber subhanallah, er hat verschlafen. Das sind die verschiedenen Gründe, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dinge unterlässt. Warum müssen wir das lernen? Nicht damit jemand kommt, also damit nicht jemand kommt und dir sagt, aber guck mal, ein Nabi hat unterlassen, sallallahu alaihi wasallam hat unterlassen. Junge, ordne erst einmal das Unterlassen des Propheten sallallahu alaihi wasallam richtig ein, damit du auch weißt, welches Unterlassen ist Argument bei Bid'ah und welches Unterlassen ist nicht Argument bei Bid'ah. Du kannst nicht mit dem Unterlassen einer Besonderheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen und sagen, bitteschön, dann widerlegen wir deine Definition der Bid'ah. Oder, wie gesagt, eine natürliche Sache des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann kommt jemand und sagt, bitteschön, nach eurer Theologie, nach eurer Theorie ist ja alles verboten. Wir müssen gucken, das, was der Prophet unterlassen hat, alayhi salatu wassalam, war das wegen seiner Natur? Nein. War das wegen seiner Besonderheit? Nein. War das wegen irgendeiner Sache, wo erklärt wird, da gibt es ein Verbot? Nein. War das irgendeine weltliche Sache? Nein. Also dürfen wir es nicht machen. Dann ist diese Ibade, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat, ist auch nicht erlaubt für uns. Al-Shatibi, rahimahullah, sagt, sinngemäß, das Schweigen des Gesetzgebers, also gemeint ist an-Nabi, alayhi salatu wassalam, über ein bestimmtes Urteil oder sein Unterlassen einer Angelegenheit, während der Grund und Anlass zu seiner Einführung zur Zeit der Offenbarung vorhanden waren, ohne dass der Gesetzgeber dafür eine zusätzliche Regelung bestimmte, diese Kategorie gilt, was ihre Besonderheit betrifft, als die im Rechtssinn verwerfliche Neuerung. Also Bid'ah, die schlecht ist. Etwas, wozu es den Anlass gab, An-Nabi hat es aber nicht getan, alayhi salatu wassalam. Denn wenn der Anlass für eine gesetzliche Regelung gegeben war und dennoch keine Regelung eingeführt wurde, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass das Hinzufügen über das dort Festgelegte hinaus eine Neuerung darstellt, die dem Willen des Gesetzgebers widerspricht. Aus dessen Absicht geht nämlich hervor, dass man bei dem dort gesetzten Rahmen stehen bleiben soll, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Also die Absicht des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Ibadah nicht vollzieht, also bleib dort stehen und mach es nicht. Al-Albani rahimahullah sagt, es ist bei den Gelehrten mit tiefem Verständnis anerkannt, dass jede vermeintliche gottesdienstliche Handlung, die uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weder durch sein Wort vorgeschrieben, noch durch seine Tat als Annäherung zu Allah vollzogen hat, seiner Sunna widerspricht. Denn die Sunna ist zweigeteilt. Eine umgesetzte Sunna und eine unterlassene Sunna. Was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von solchen gottesdienstlichen Handlungen unterließ, dessen Unterlassung ist Sunna. Siehst du nicht zum Beispiel, dass der Gebetsruf zu den beiden Festgebeten, Eid, oder zur Beerdigung des Verstorbenen, stell dir mal vor, jemand sagt, wir machen Adhan bei jeder Janaza, damit wir die Leute rufen. Er sagt, an sich ist das Dhikr und Verherrlichung Allahs. Aber es ist nicht als Annäherung an Allah erlaubt. Warum? Weil der Prophet es nicht getan hat, alayhi salatu wassalam. Und das nur deshalb, weil es eine unterlassene Sunna des Gesandten ist, alayhi salatu wassalam. Seine Gefährten, radiallahu anhum, haben dieses Verständnis erfasst und sie warnten vielfach allgemein vor den Neuerungen, wie an anderen Stellen erwähnt. So sagte Hudhayfa radiallahu an, jede Ibadah, die die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht als Ibadah vollzogen haben, sollt ihr nicht vollziehen. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, folgt und erfindet nichts Neues, denn es ist euch ausreichend. Also was die Sahaba getan haben, ist ausreichend. Haltet euch an die alte Angelegenheit. Ibn al-Qayyim sagt, ein Abschnitt über die Überlieferung der Gefährten bezüglich dessen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterließ. Die Überlieferung über sein Unterlassen ist zweierlei. Also wenn die Sahaba sagen, er hat das und das nicht getan. Und beides ist Sunnah. Erstens, dass sie ausdrücklich sagten, er habe dies oder jenes unterlassen und nicht getan. Wie ihre Aussage über die Gefallenen von Uhud. Er hat sie weder gewaschen, noch das Totengebet über sie verrichtet. Und ihre Aussage über das Festgebet, es gab keinen Adhan, keine Iqama und keinen Ruf, also in irgendeiner anderen Form. Und ihre Aussage über sein Zusammenlegen von zwei Gebeten, er hat weder dazwischen noch nach einem von beiden freiwillig gebetet. Wenn du auf der Reise bist, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat kein Sunnah gebetet. Außer was? Witr und die zwei Rak'a vor Salat al-Subh. Und ähnliche Beispiele. Zweitens, dass sie nichts überlieferten, obwohl, wenn er es getan hätte, ihr Eifer und ihre Motivation ausreichend gewesen wäre, dies zu berichten. Also, eine Sache, die der Prophet nicht getan hat, alayhi salatu wasalam. Jetzt die Sahaba, haben die alles überliefert oder nicht? Die Sahaben haben überliefert, wie sein Bart gewackelt hat im Gebet. Die Sahaba haben überliefert, wann er die Stimme gehalten hat, Luft angehalten hat im Koran. Wir unterscheiden bei der Rezitation zwischen Waqf und Sekt. Al-Waqf, du stehst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, einatmen, ausatmen. Ar-Rahman Ar-Rahim, einatmen, ausatmen. Das nennt man Waqf, stehen bleiben. Und dann gibt es As-Sekta, das Schweigen ohne Atmen. Kalla bal rana, du atmest nicht. Du sagst nicht kalla bal rana, sondern kalla bal rana. So präzise wurde das Leben des Propheten überliefert, alayhi salatu wassalam. Die Sahaba haben nichts ausgelassen. Und jetzt kommst du und sagst, aber Sekunde mal, da gibt's noch eine Ibadah. Er sagt, ihr Eifer und ihre Motivation waren ausreichend genug, alles zu überliefern. Da jedoch niemand von ihnen je darüber berichtete oder es in einer Versammlung erwähnte, weiß man, dass es nicht geschah. Dies gilt zum Beispiel für sein Unterlassen, die Absicht beim Eintritt ins Gebet laut auszusprechen. Wurde nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hiermit beabsichtige ich, al-Dhuhr zu beten. Jetzt kommen natürlich einige und sagen, aber Sekunde mal, Imam XY sagte, ja, sehr schön, sehr schön. Haben es die Sahaba getan? Nein, sehr schön. Das heißt also, wir sollen den Sahaba folgen. Und natürlich kann es sein, dass ein Gelehrter sagt, okay, guck mal, ich mache hier einen Analogieschluss. Manchmal ist ein Analogieschluss nicht gültig. So was gibt es. Und hier noch einmal zum quillionsten Mal. Lerne Fiqh bei jemandem, dessen Aqidah bekannt ist. Warum? Weil das mit Manhaj und Aqidah zu tun hat. Viele suchen sich einen Fiqh-Lehrer, Sheikh, Alim im Fiqh, Professor, der ist Experte. Sehr schön. Wie viele Bücher hat er über Aqidah? Was hat er alles geschrieben über Sunnah und Bid'ah? Nix. Warum lernst du bei ihm? Er ist 1a. Junge, es mag sein, er ist 1a. Aber der wird dir dann die Bid'ah relativieren. Und deswegen einige Shabab, die anfangs, Allahumma barik, ja, Albani bin Baz und so, ja, gibt Khilaf. Ja, warum? Weil sie eben zu Menschen, sie lernen dann von, sie sind Gelehrte. Ich sag nicht, dass keine Gelehrte sind, aber die nicht bekannt sind für ihr Manhaj. Und dann relativieren sie die Bid'ah. Ja, es gibt eine Ansicht. Habibi, wenn wir so anfangen, dann viel Spaß. Es gibt eine Ansicht, weißt du, brauchst kein Mahram, für Reise. Und kein Wali beim Heiraten. Und es gibt auch eine Ansicht, brauchst keine Zeugen beim Heiraten. Und es gibt Ansicht, brauchst kein Mahram beim Heiraten. Also was, Freundin? Ist das die Lösung? Es gibt einen Gelehrten, der das gesagt hat. Dann bitteschön, wer, die Ulama sagen, wer die Fehler der Gelehrten sammelt, wird zum Sindiq. Wird zum Ketzer. Ein Sindiq ist ein Munafiq, der verkauft den Islam, den Kufr mit einem Label, hier gibt es den Islam. Also bevor du auswählst, bei wem lernst du Fiqh, erst einmal, welche Werke hat er erläutert, die erklären, dass er darauf achtet, was ist Sunnah, was ist Bid'ah und so weiter. Weil die Argumentation, unsere Gelehrte unseres Madhabs haben gesagt, ja, dann gute Nacht, dann bitteschön. Also dann, du findest alles in den Rechtsschulen, weil jeder Gelehrte macht mal Fehler. Das ist doch keine Argumentation. Es gibt einen Imam im Madhab, der das gesagt hat. Und jetzt? Also achte darauf, dass du Fiqh lernst bei einem Menschen, also bei Gelehrten, erstens, die bekannt sind für Aqide. Wie sind sie bekannt? Wie viele Werke hat er erläutert? Wie viele Kommentare hat er herausgebracht über Aqide-Werke? Wie viel hat er erklärt, dass dies Bid'a eine Bid'a ist? So, und jetzt hat er auch noch eine Fiqh-Reihe. Dann lerne bei ihm. Aber dass ich sage, guck mal, ich will Madhab XY lernen. Ich suche, wer hat viele Mutun im Madhab auswendig. Ja, und jetzt? Ich bring dir den Obersufi, der sämtliche Mutun hat und Asanid im Hadith und tausende Gedichtswerke auswendig gelernt hat. Und jetzt? So lernt man nicht. Bevor du ein Werk lernst, musst du gucken, wer dein Lehrer ist. Auf jeden Fall. Wie lange haben wir? Schon eine Stunde? Wir machen nur noch das Zitat von Ibn al-Qayyim, das ist aber ein bisschen länger. Okay, dann machen wir lieber hier einen Halt, inshallah ta'ala, und dann mit dem Zitat von Ibn al-Qayyim, rahimahullah, und dann noch das Zitat von Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, geht's weiter. Letzter Satz. Bei der Bid'ah ist wichtig, dass wir darauf achten, es gibt Dinge, die der Prophet unterlassen hat, alayhi salatu wassalam, und mit bestimmten Bedingungen und Eigenschaften wird klar, dass dieses Unterlassen ein Gebot darstellt. Du darfst es nicht tun. Das ist so die Zusammenfassung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen. Möge Allah uns der Wahrheit folgen lassen. Und möge Allah uns die Unwahrheit als Unwahrheit zeigen. Und möge er uns erlauben, sie zu meiden. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.